Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner. Ich bin heute zum einen zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und heute haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Wir haben uns gedacht, in der Vorweihnachtszeit endlich mal jemand, der was Sinnvolles, Seriöses macht. Es ist Dr. Alexander Beck. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo.
Und du bist Arzt und Krebsforscher. Ein wirklich sehr spannender Beruf und vor allem sehr wichtiger. Und jetzt ist die Frage, wie haben wir zueinander gefunden? Über einen gewissen Dr. Andreas Beck. Du bist der Neffe
genau.
von Andreas.
Nicht verwechseln, Dr. A. Beck. Passiert uns immer mal wieder, aber...
Ja, ist gefährlich mit den Namen Alexander und Andreas.
Auch beide Doktoren, stimmt.
Ja. Dr. A. Beck, also ganz Verwechslungsgefahr. Aber dann, das fällt dann doch unterschiedlich. Heute ein sehr spannendes Thema. Heute sprechen wir über, ja, Krebs, ein unschönes Thema, aber das ist ja umso wichtiger, translationale Biomarker. Also wirklich, wir haben uns einiges vorgenommen. Jetzt fangen wir mal ganz einfach an. Wenn du jetzt auf einer Party jemanden triffst oder im Freundeskreis, ganz einfach erklärt, was machst du genau?
Wir versuchen, den Patienten zu helfen, die Krebs haben und keine Therapieoptionen mehr haben. Das wäre so das in einem Satz zusammengefasst. Ich persönlich beschäftige mich hauptsächlich mit Kindern, also mit Gehirntumoren bei Kindern, also schon etwas spezieller. Aber wir versuchen, das wirklich auszuweiten auf diese Population. Wenn man so Krebs hört, dann denken immer alle, ja, Krebs ist Krebs. Aber es gibt natürlich schon Krebsarten, die wir sehr gut therapieren können und sehr gut behandeln können und auch heilen können, auch bei den Kindern ganz viele. Und dann gibt's aber leider immer noch ganz viele Krebsarten, die wir so gar nicht in den Griff kriegen. Und das sind genau die, auf die wir uns konzentrieren. Und ganz konkret versuchen wir, neue Therapieoptionen für diese Menschen zu finden und die dann auch verfügbar zu machen. Also wirklich in der Realität, in der Klinik, dass sozusagen diese Patienten entsprechend behandelt werden können und dann auch davon profitieren können.
Was sind das für Methoden? Also vielleicht, um das nochmal von ganz vorne aufzurollen, weil ich denke, der normale Zuschauer weiß jetzt nicht, was man da jetzt alles machen kann.
Genau, und es ist auch jetzt nicht in einem Satz so leicht zu erklären. Letztendlich ist die Krebsforschung, ich würde es mal aufteilen in so Grundlagenforschung und translationale Forschung. Ja, translational heißt, wir versuchen wirklich so die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zu übersetzen, zu translatieren in die Klinik. Und was wir die letzten 5-6 Jahre gemacht haben, war eben sehr stark diese Forschung an den kindlichen Gehirntumoren. Aber in diesem Kontext haben wir Biotechnologien entwickelt letztendlich. Und eine dieser Biotechnologien, wenn man es ganz platt ausdrückt, lässt uns vorhersagen, welches Medikament an einem Tumor kleben bleibt. Das können wir im Labor analysieren. Dafür haben wir jetzt einen Test entwickelt, den wir sozusagen jetzt in die Anwendung bringen. Und das bedeutet, wir kriegen ein Stück Gewebe von dem Patienten. Der wird meistens operiert oder biopsiert aus diagnostischen Gründen. Also man muss erstmal gucken, was hat der Patient überhaupt. Und dann machen wir unseren Test. Letztendlich schauen wir dann, was für ein Medikament klebt an dem Tumor oder würde da dran kleben bleiben. Dann gibt es eine sehr komplexe Analytik dahinter noch, die aber im besten Fall eben vorhersagt, von welchem Medikament dieser Patient jetzt noch profitieren würde. Und es geht eben auch nur in diesem Klientel, sage ich mal, von Patienten, die schon alles bekommen haben, was man so eigentlich standardmäßig macht. Ja, das heißt, es gibt für jeden Krebs eine Standardtherapie, die durchlaufen wird. Das ist oft Chemotherapie, Bestrahlung, diese Sachen. Und vielen Patienten hilft man damit auch sehr gut. Und wenn dann aber der Progress kommt und auch die behandelnden Ärzte sozusagen vor der Frage stehen, was machen wir denn jetzt mit dem Patienten, da schreiten wir dann sozusagen ein. Und das sind dann natürlich auch recht experimentelle Wege, die man geht. Aber gleichzeitig ist da das Potenzial, auch was Neues zu entdecken, was dann wiederum auf sehr große Patientengruppen anwendbar ist, sehr hoch. Ja, das muss man vielleicht auch sagen, in der Kinderheilkunde oder in der Pädiatrie beschäftigen wir uns immer mit recht seltenen Erkrankungen. Ja, also Krebs bei Kindern ist insgesamt relativ selten. Und dann wird oft so ein bisschen nach der Wirtschaftlichkeit unserer Arbeit auch gefragt, so ja, also das sind ja jetzt, also diese ganz spezielle Krebsart, an der wir forschen zum Beispiel, das sind vielleicht 30, 40 Patienten im Jahr in Deutschland. Und dann sagt man so, naja, warum macht ihr das denn? Das ist ja eine viel zu kleine Patientengruppe. Und genau, ein großer Punkt ist schon auch diese Anwendbarkeit dann auf größere Populationen. Ja, also wir entwickeln nicht nur Tests für Kinder mit Hirntumoren, sondern genau, eigentlich eine Biotechnologie, die man für Krebspatienten anwendbar machen kann.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also das sind ja sozusagen die schweren Fälle oder das gab bestimmt die dann schon austherapiert sind. Da kommen wahrscheinlich schon die ersten Fragen auf. Gibt es dann schon Medikamente für die oder entwickelt ihr quasi, also ihr testet das dann und wird dann wieder was darauf zugeschnitten? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also interessanterweise kommen viele Leute auch im Bereich der Forschung zu dem Schluss, wir müssen mehr Medikamente entwickeln. Das, also wir brauchen neue Medikamente. Die Medikamente, die wir bisher haben, bringen nichts. Und in Wirklichkeit ist es schon so ein bisschen anders. Also wir haben sehr viele Medikamente, die entwickelt und zugelassen sind, aber halt für sehr bestimmte Entitäten oder sehr bestimmte Fälle. Mhm. Ja. Und das Problem, was wir in der Klinik haben, wir können ja an dem Kind oder dem Patienten jetzt nicht 10 Medikamente ausprobieren.
Weil das zu teuer ist oder zu riskant?
Es ist zu riskant und es ist einfach auch, es ist nicht pragmatisch. Ja. Also dazu muss man auch noch vorwegnehmen, dass fast kein Medikament für Kinder explizit zugelassen ist, ja, weil wir machen keine klinischen Studien in Kindern. Ja, okay. Wir machen klinische Studien bei Erwachsenen. Ja, also wir testen jetzt nicht an gesunden Kindern, vertragen die dieses Medikament oder nicht. Das macht man durchaus bei Erwachsenen in so Phase 1 Studien, erstmal zu gucken, haben die irgendeine Toxizität, also ein gesunder, erwachsener Mensch. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich nie eine konkrete Zulassung für Kinder. Und in der Situation, in denen die Patienten zu uns kommen, sind die meistens schon in einem relativ schlechten Zustand. Das heißt, jetzt ist Handlungsbedarf und jetzt muss man sich für eine Sache entscheiden und man kann sich wahrscheinlich nicht danach nochmal umentscheiden, weil dann der Zug halt abgefahren ist. Ja? Also dann ist die Erkrankung einfach schon zu weit fortgeschritten. Und was wir letztendlich machen, ist eben keine neuen Therapien entwickeln, sondern alle die Therapien, und es sind wirklich Tausende, die zugelassen sind, das darunter zu brechen auf, welche dieser Therapien hätten jetzt für diesen individuellen Patienten die höchste Erfolgschance. Genau.
Alexander, du hast gesagt, dass es werden keine klinische Studien an Kindern gemacht. Bräuchte es das? Also gibt es da Unterschiede oder sprechen wir hier von der Dosis, die dann unterschiedlich ist bei diesen Medikamenten?
Es gibt durchaus große Unterschiede, aber es gibt durchaus viel zu viele Gründe, es nicht zu machen. Mhm. Also hauptsächlich ethische Gründe, praktische Gründe. Man muss auch immer gucken bei den Kindern, die sind nicht in der Lage eigentlich selbst einzuwilligen in Dinge. Das heißt, die Eltern willigen dann immer ein und alleine das ist schon oft so im Klinikalltag ein Dilemma, ja, weil man die Eltern quasi entscheiden, was mit dem Kind passiert. Mhm. Also das heißt, de facto braucht es nicht, aber wir müssen bei den Kindern extreme Vorsicht walten lassen, bei den Medikamenten, die noch nie in einem Kind getestet wurden sozusagen. Das ist, da sind die Kinderärzte oder auch die Kinderonkologen relativ erfahren oder sehr erfahren, wenn es darum geht, Medikamente, die bei Erwachsenen als sicher eingestuft wurden, dann einzuschätzen, kann man die einem Kind auch geben. Aber es gibt durchaus Beispiele von Medikamenten, die man einem Kind nicht geben darf, aus verschiedensten Gründen, die ein Erwachsener gut vertragen würde. Dazu muss man noch sagen, die Kinder, mit denen wir arbeiten, die haben Lebenserwartungen von wenigen Monaten meistens noch. Ja, da ist dann auch diese Sorge der Langzeitschäden, sage ich mal, oft auch so ein bisschen hintergründig. Da will man das Überleben um wenige Monate vielleicht noch verlängern. Aber trotzdem ist es eine Population, also die Kinder, die man besonders schützen muss, nochmal in diesem Kontext. Nicht nur, weil die Therapien nicht erprobt sind in den Kindern, sondern genau das, was ich vorher gesagt habe, weil die Kinder nicht selbst entscheiden, was mit ihnen passiert. Ja.
Da gibt's ja sehr bewegende Geschichten. Du warst ja vor vielen Jahren auch schon beim RTL Spendenmarathon zum Beispiel. Da gab's eine sehr bewegende Geschichte mit einem kleinen Mädchen, das dann leider gestorben ist. Da bleibt einem wirklich die Luft weg, wenn man das sieht. Glaubst du, dass man, wenn man jetzt wirklich die Forschung vorantreibt in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar dauert es auch Jahrzehnte, dass es möglich wird, solche Sachen, also verhindern wird man sich können, aber dass man so therapieren kann, dass man dann nicht nur um ein paar Monate verlängert, sondern dass man wirklich Kinder, die Krebs haben oder vielleicht sogar komplizierten Krebs haben, dass die vielleicht sogar geheilt werden können.
Also das ist designiert unsere Mission, ja. Also wir streben eine Heilung an, wir streben jetzt nicht eine Lebensverlängerung um 3 Monate an. Und das ist schon erstaunlich. Also gerade in dieser Krebserkrankung, bösartige Gehirntumore bei Kindern, das ist wirklich so, jetzt mal von der emotionalen Komponente abgesehen, ist das einfach so die schlimmste Krebsart, die man sich vorstellen kann. Einfach so wahnsinnig aggressiv, wahnsinnig schlecht gelegen. Ja, im Hirn kann man nicht viel rumoperieren. Die meisten liegen dann auch noch da im Hirnstamm, da kann man sowieso nicht rumoperieren. Und wenn man ehrlich ist, also was viele zum Beispiel nicht wissen, die Tochter von Neil Armstrong, Muffy, hatte den gleichen Tumor wie jetzt dieses Mädchen, was du angesprochen hast. Und letztendlich, obwohl die 60 Jahre auseinander liegen, haben die gleiche Prognose. Das heißt, innerhalb dieser 60 Jahre haben wir es nicht wirklich geschafft, hier einen Durchbruch zu erzielen. Und es liegt nicht daran, dass es die Ärzte nicht versucht haben. Ja, also es ist halt, es liegt aber an vielen Faktoren. Ja, und ein Faktor ist schon dieses, naja, es ist eine kleine Gruppe, es betrifft nicht viele Patienten und dann wird es schon auch so ein bisschen an den Rand gedrängt. Ja, also das ist jetzt keine hohe Priorität, weder von der Pharmaindustrie noch von einem wirtschaftlichen Standpunkt, sage ich mal. Und das war auch ein Grund, warum wir zum Beispiel unsere Stiftung gegründet haben, weil man halt so wirklich sicherstellen kann, dass wir unabhängig an diesem Thema auch langfristig forschen können. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, also ich bin der Meinung, dass gerade jetzt in den letzten Jahren sehr viele Schlüsseltechnologien aufkommen, wir selbst auch diese Biotechnologien auf den Markt bringen, die es uns erlauben werden, da wirklich bedeutsame Unterschiede zu machen. Ja.
Wo stehen wir denn gerade jetzt oder wo steht ihr jetzt ganz präzise gefragt, wenn jetzt und wie kann man euch überhaupt erreichen? Also wie ist da der Ablauf, wenn jetzt, wenn man jetzt ein Kind hat, was austherapiert ist? Kann man dann einfach zu euch hingehen und ihr sagt, okay, wir machen das. Also wie ist da der Ablauf und was sind aktuell so die Prognosen und Erfolgswahrscheinlichkeiten?
Genau, also wir reden jetzt von diesem neuen Testverfahren, was wir entwickelt haben. Da ist es so, das haben wir jetzt wirklich erst kürzlich in den letzten Wochen verfügbar gemacht über eine Initiative, Biomarker-Initiative oder Initiative für Translationale Biomarker heißt sie, aber die Domain ist www.biomarker-initiative.de.
Verlinken wir euch auch.
Genau, da kann man sozusagen draufgehen und da gibt es die Informationen, wie läuft der Test ab, was brauchen wir für Material und so weiter. Ganz wichtig zu wissen ist, ein Patient kann den Test nicht selbst anfordern, ja, sondern das muss ein behandelnder Arzt tun. Das liegt auch daran, dass dieser Test, wir haben den nicht für die Kinder mit den Hirntumoren speziell entwickelt. Wir haben ihn zwar deswegen entwickelt, aber er gilt jetzt sozusagen für alle Krebsarten. Und ich bin kein Spezialist für ganz viele Krebsarten. Und ich muss davon ausgehen, dass der behandelnde Arzt daran glaubt, dass dieser Test jetzt in das Therapiekonzept von dem Patienten passt. Und das ist für den Patienten oft selbst schwer einzuschätzen. Der kriegt die Diagnose, oh, jetzt habe ich Krebs. Jetzt will ich alles tun, ich kämpfe um mein Leben und der Arzt sieht es vielleicht anders und sagt, nee, Sie haben eigentlich eine sehr gute Prognose, Sie haben eine Krebsart, die können wir sehr gut behandeln. Es gibt keine Notwendigkeit, jetzt irgendwas Experimentelles zu machen, sondern wir machen das, was sich bewährt hat. Ja. Genau, aber so wäre der Ablauf, ja, also auch von Patientenseite kann man natürlich den behandelnden Arzt dann darauf aufmerksam machen, es gibt diese Art von Testung. Dann füllt der ein Formular aus, was es auf der Webseite zum Runterladen gibt, schickt das Gewebe ein, wir machen den Test und berichten und der Arzt entscheidet dann auch selbst wieder, folgt er diesem Befund sozusagen oder nicht. Genau, bei den Kindern, das muss ich immer so ein bisschen separat sagen, also wir machen das hauptsächlich in diesem Setting, wie ich es gerade beschrieben habe, für Erwachsene, weil die Kinder eben nochmal diesen speziellen Schutz bedürfen. Und da haben wir eine sehr gute Kooperation mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum, die eben auch gerade bei den Kindern und bei den Gehirntumoren wirklich die Vorreiter auch weltweit sind. Das heißt, wir versuchen das mit denen und deren Expertise so in die Anwendung zu bringen, dass es wirklich maximal gut platziert ist, ja.
Wie viele Tests habt ihr schon gemacht? Also von welcher Stückzahl reden wir da? Also wie viele Durchführungen und wie waren da so die Ergebnisse? Weil das interessiert mich.
Ja, das verstehe ich gut. Es ist wirklich brandneu. Also wir haben natürlich sehr viele Tests in der Entwicklung gemacht. Ja, wir haben sehr viele retrospektive Studien gemacht. Das bedeutet, wir haben hunderte Patienten, von denen wir schon wussten, welches Medikament sie bekommen haben und wie sie darauf angesprochen haben, ob sie davon profitiert haben oder nicht. Retrospektiv getestet und getestet, hätte unser Test das vorhergesagt. Ja, das ist auch so der erste Schritt, weil sonst wäre es zu experimentell gewesen. Und in diesen retrospektiven Studien zeigt sich eben schon, ja, der Test kann ganz gut differenzieren in verschiedenen Tumorerkrankungen und verschiedenen Medikamenten, dass es funktioniert. Prospektiv ist es tatsächlich im Moment noch eine Handvoll, ja, oder zwei Hände voll von Patienten. Weil wir, wie gesagt, also die Homepage gibt es seit letzter Woche online. Wir setzen auch prospektive klinische Studien jetzt auf. Das bedeutet, darüber werden dann Hunderte und Tausende Patienten eingeschlossen, an denen man das prospektiv im klinischen Setting evaluiert. Das geht aber dann wieder nur über die Zentren, die an dieser Studie teilnehmen. Und diese Initiative ist wirklich dafür da, jetzt auch gar nicht strukturiert zu bewerten, in welchen Entitäten und bei welchen Medikamenten hat das gut funktioniert. Dafür sind die klinischen Studien da, die wir machen, sondern das wirklich einfach zur Verfügung zu stellen. Und da muss man sich immer die Situation vor Augen halten. Das sind dann wirklich Situationen, wo die Menschen um ihr Leben kämpfen und wo man nichts anderes mehr hat. Ja, also das sind schon sehr aussichtslose Situationen, sage ich mal.
Was mir jetzt interessieren würde, vielleicht wie die Idee dazu entstanden ist, beziehungsweise wie der Prozess war, weil jetzt hast du von Stiftung Initiative, vielleicht kurz, um das mal zu erklären, ist da jetzt sozusagen eine riesige Maschinerie dahinter? Also ich vermute nein. Oder kämpfst du jetzt seit vielen Jahren quasi gegen Windmühlen? Das ist ja jetzt noch klein. Also wie ist quasi dieser Prozess und wie kann man sich das vorstellen? Und was stecken da auch für Kosten dahinter zum Beispiel?
Also die Stiftung haben wir eigentlich hauptsächlich deswegen gegründet, um nicht gegen Windmühlen kämpfen zu müssen. Mhm. Die habe ich vor jetzt 11, 12 Jahren mit meiner Frau zusammen gegründet. Über die Jahre hat sich das dann sehr rauskristallisiert, wofür diese Stiftung jetzt auch da ist. Stiftung für innovative Medizin. Der Hauptgrund ist wirklich, ich hatte das jetzt schon mehrfach angesprochen, es gibt weder von der Pharma-Seite noch irgendwie von dem ökonomischen Impact viel Interesse daran, an so einer Population zu forschen. Das heißt, wir hatten immer das Problem, naja, wo kriegen wir denn überhaupt Forschungsgelder her dafür? Und auf der anderen Seite, wenn man so eine Geschichte, so ein Schicksal den Menschen erzählt, sagt jeder, ja, das darf doch nicht so sein. Ja, das ist ja auch das, was ich im Patientengespräch dann immer sehe, wie schockiert die Leute sind, und ich war das ja damals auch, als ich davon noch nichts wusste, dass wir da nichts machen können. Die tolle Schulmedizin, ja, die so viele Erfolge gefeiert hat und so toll alles behandeln kann und alles erklären kann, sagt man den Eltern mehr oder weniger, naja, tut uns leid, wir können hier halt nichts machen. Und dass da was gemacht werden muss, darin sind sich alle einig. Und dementsprechend hatten wir dann auch das Glück, dass viele Leute an die Stiftung gespendet haben. Und die Stiftung ist insofern außergewöhnlich, weil normalerweise läuft es ja so, man spendet an eine Stiftung, die Stiftung sucht sich irgendein Förderprojekt, das wird dann gefördert und so weiter. Und wir sind sozusagen aber gleich das Projekt auch noch. Genau. Ja. Und das finden die Leute natürlich auch gut, weil das Geld genau da ankommt, für was wir sammeln. Ja, also wir sagen, wir machen das mit dem Geld und das passiert dann auch. Und dementsprechend haben wir auch, ich glaube, 0,5% Overhead. Ich muss das mal fürs Finanzamt ausrechnen. Aber wir haben jetzt keine fixen Stellen über die Stiftung. Wir haben fast keinen Verwaltungsaufwand und so weiter. Beziehungsweise das machen wir ehrenamtlich dann, ja.
Also wer spendet, der spendet dann auch wirklich für das Projekt.
Genau.
Also zu fast 100%. Das ist ja schon auch spannend. Und ihr seid auch Spenden, aber das ist für euch quasi überlebenswichtig.
Genau, also über 90% unserer Arbeit, würde ich schätzen, ist über Spenden finanziert. Und es ermöglicht uns vor allem was. Ja, also ich will gar nicht immer nur diese Abhängigkeit betonen, sondern die Möglichkeit, weil wir sind an keine Incentives gebunden, die irgendwie in der Förderkultur herrschen. Ja, also wir müssen weder dann eine große Patientenpopulation ansprechen, noch müssen wir irgendeinen Gewinn erwirtschaften, noch müssen wir sonst irgendwas machen. Irgendwelche High-Impact-Publikationen und so weiter, das kommt zwar dann trotzdem alles, aber die Rechenschaft, die wir haben, sind wir dem Spender schuldig. Und die Spender sind meistens betroffene Familien selbst, ja, oder deren Umfeld. Und das ist genau die Art von Verantwortung, die wir tragen. Also wir sind denen gegenüber in der Schuld, jetzt auch das zu machen, was wir gesagt haben, nämlich nicht nur irgendein akademisches Forschungsprojekt, bei dem man irgendeine akademische Frage beantwortet, sondern wirklich auch was in die Anwendung zu bringen. Und ich denke, dass wir das jetzt mit diesem Test zum Beispiel getan haben. Der Weg dahin ist schon sehr lang und auch sehr steinig. Wir fangen jetzt natürlich an, auch mit der Regulation, ja, also mit Kassen zu verhandeln, mit einfach im Gesundheitssystem unseren Platz zu finden, wie wird dieser Test dann eingesetzt, vergütet und so weiter. Das ist trotzdem der größte Schritt ist getan, sage ich mal.
Und zum Thema Spenden, wirklich eine tolle Sache, wenn ihr da mehr Infos wollt oder auch spenden wollt, dann findet ihr natürlich mehr Informationen dazu in der Videobeschreibung. Eine Anschlussfrage, ich würde auch gerne vielleicht nochmal gleich einen Schritt zurücktreten und generell mal über das Thema Krebs sprechen, weil man spricht immer so selbstverständlich drüber, aber eigentlich weiß man als Laie auch gar nicht so viel drüber, obwohl das ja schon, finde ich, ein sehr präsentes Thema leider ist, und ich glaube, jeder hat schon mal irgendwo im Umfeld oder ob Freundeskreis oder Familie irgendeinen Fall schon mal gehabt. Wenn das jetzt funktionieren würde, oder wenn das funktioniert, nicht würde, Wäre das nicht der ultimative Gamechanger, wenn man dann einfach in der Behandlung sagen kann, wir wissen jetzt ganz genau, wir probieren jetzt nicht einfach irgendwas aus, sondern wir wissen ganz genau, bei dem und dem funktioniert das Medikament am besten. Also auch ökonomisch gesehen, aber auch natürlich für die Patienten. Also wäre das nicht der ultimative Gamechanger, wenn man das einfach breit anwendet?
Auf jeden Fall. Also für eine Untergruppe der Patienten, muss man immer sagen. Weil was man nicht vergessen darf, ist, du hast es ja gerade selbst gesagt, man spricht immer so von Krebs. Aber wir haben wirklich bei manchen Krebsarten Heilungen erzielt, Durchbrüche erzielt, die, also mit wir meine ich die medizinische Gemeinschaft, wo man mit konventionellen Methoden, also Chemotherapie, Bestrahlung und so weiter, die Patienten langfristig heilt. Da gehört das nicht hin, ja, weil da müssen wir uns auch an das halten, was man kennt, ja. Wo es aktuell hingehört, sind die ganzen Patienten, die dann einen Progress haben von ihrem Tumor nach all diesen Standardtherapien und dann hat man auf einmal keine Idee mehr, was man mit denen macht. Und das sind nicht wenige, ja, das ist schätzungsweise in Deutschland wären das so 40.000, würde ich schätzen. Das ist aber wirklich die Population, die dann auch noch gesund genug ist, eine Therapie nochmal mitzumachen. Das muss man auch so ein bisschen berücksichtigen, ja.
Wie hoch ist denn vielleicht mal zur Einordnung, wenn ich jetzt eine Chemotherapie mache, sei mal bei einem, wir können ja vielleicht noch über Krebsarten gleich sprechen, bei einem, sei mal, nicht vielleicht beim allerheikelsten, und es wird früh genug erkannt, das war auch noch die Frage, aber sei mal so ein Standard-Case, wie hoch ist denn dann bei so einer Standard-Chemotherapie dann die Heilungschance?
Also es gibt halt keinen Standard-Case in dem Sinne, es gibt so mittlere Werte, sag ich mal, ja, also, und da sind wir bei den Kindern schon ganz gut, bei den Erwachsenen deutlich schlechter, weil bei den Erwachsenen sehr viel mehr Krebs auftritt auch, ja. Aber bei den Kindern ist so das Paradebeispiel Leukämie, ja. Also das ist so die erste Krebsart, mit der man angefangen hat, Chemotherapien zu entwickeln und so weiter. Und das hat sich dann über Jahrzehnte einfach so entwickelt, dass wir jetzt 90, wenn nicht sogar 95% der Kinder heilen mit einer Chemotherapie, die 2 Jahre dauert und 14 oder 15 verschiedene Chemotherapien in einer ganz bestimmten Sequenz verabreicht und die auch von den Kindern wahnsinnig viel fordert. Ja, aber trotzdem, da ist es so, da hat die Schulmedizin absolut brilliert. Ja, also wenn man da durchkommt, dann ist die Chance, dass das Kind dauerhaft geheilt ist, hoch. Und dann gibt's eben konträr dazu, deswegen meinte ich gerade, es gibt nicht so diesen Standard-Case, diese bösartigen Gehirntumore, da haben wir eine Heilungschance von 0%, ja. Also das ist dann, und genau da setzen wir so ein bisschen an, ja, bei diesen Sachen, weil, sagen wir mal, es gäbe eine Heilungschance von 5%, wäre es unendlich viel besser. Also wirklich auch.
Also aktuell ist es bei 0%.
Ja.
Also mit der Standardbehandlung sozusagen, mit einer
mit jeder Behandlung. Mit allem, was man probiert, ja. Also 0%, um das mal ganz konkret zu sagen, die Kinder werden diagnostiziert. Mittleres Überleben sind 12 Monate. Nach 2 Jahren leben nur noch unter 10%, aber nach 5 Jahren lebt praktisch keiner mehr von denen. Es gibt ganz, ganz, ganz selten mal Langzeitüberleber und wenn man sich die dann retrospektiv mal anschaut, waren das oft Fehldiagnosen. Da hat man gedacht, das ist ein bösartiger Gehirntumor, war aber ein gutartiger Gehirntumor, wurde keine Biopsie entnommen und so weiter. Genau. Aber das ist der Stand, ja. Und das ist auch das, also wir müssen von 0 zu 1 kommen sozusagen. Das ist unsere Mission.
Wie bist du da eigentlich reingerutscht in die ganze Thematik? Weil du sagst, das ist so ein Nischenthema, Geld ist knapp, keiner hat da irgendwie auch ein wirtschaftliches Interesse.
Klingt sehr attraktiv. Nee, also du hast ja auch schon gerade gesagt, Krebs ist so in jedermanns Familie irgendwie präsent. Ich wollte eigentlich auch Arzt werden dann, aber ich wollte mit Krebs gar nichts zu tun haben. Mein Vater ist auch sehr früh an Krebs gestorben und das war so, ja, da wollte ich damit nichts zu tun haben. Ich wollte aber eigentlich so in die Kinderheilkunde gehen. Ja, also das hat mir immer viel Spaß gemacht, mit den Kindern zusammenzuarbeiten und da halt Kindern zu helfen. Und dann genau, musste ich mich irgendwann mal nach einer Doktorarbeit umsehen und dann habe ich ein Stipendium bekommen für eine Doktorarbeit hier im Haunischen Kinderspital hier ums Eck für Lebertumore. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, mache ich halt Lebertumore, ist ja gut. Ich wollte eigentlich was in der Kinderheilkunde machen und ob es dann Krebs war oder nicht, war mir dann mehr oder weniger egal. Und da ist die Prognose zum Beispiel schon sehr gut bei den Lebertumoren, ja. Da hat man so Heilungschancen von 80%. Und ich habe da halt ein bisschen rumgeforscht und dachte, ah ja, ich verändere jetzt hier die Welt und so weiter. Und meine Frau und ich hatten dann das Glück, dass wir nochmal ein Stipendium bekommen hatten, um ein Semester nach Harvard zu gehen und da auch nochmal unsere Forschung so auszuweiten. Aber ich konnte mir dann nicht mehr aussuchen, in was für ein Labor ich dort gehe, und bin da in einem Hirntumorlabor gelandet, was sich mit Erwachsenen hauptsächlich beschäftigt hat. Aber es war eine Postdoktorandin dort, die jetzt auch ihr eigenes Lab da hat in Boston. Und die hat versucht, da an kindlichen Hirntumoren, genau in dieser Entität, von der wir gerade gesprochen haben, diese bösartigen Hirntumore im Hirnstamm, zu forschen. Und es war gar kein Geld da. Also es war wirklich kein Geld da, um das zu machen, aus den Gründen, die ich auch jetzt hier schon genannt hatte. Und die hat mir dann, also das war dort eine Kinderärztin am Boston Children's Hospital, und die hat mir das dann erklärt, ja, wie das, wie die Prognose ist, wie das da so abläuft. Und ich als Medizinstudent hatte auch gedacht, naja, es geht halt wahrscheinlich allen Kindern mit Krebs sowie mit den Leukämien oder mit den Lebertumoren, ganz gute Prognose. Und es ist dann schon schockierend zu sehen, wie so ein Arzt-Patientengespräch abläuft, ja, wenn dann am wirklich weltbesten Kinderkrankenhaus der Welt, Boston Children's Hospital, die Ärztin zu den Eltern sagt, ja, go home and make memories. Da habe ich wirklich gedacht, ich habe mich verhört. Also wie kann das sein, dass sozusagen die Schulmedizin auf dem höchsten Niveau wirklich resigniert, mehr oder weniger, sagt, naja, wir machen jetzt zwar eine Bestrahlung, eine Chemo, aber erhoffen Sie sich davon nichts. Ja, also schauen Sie lieber, dass Sie noch eine gute Zeit haben. Und ich glaube, das catcht alle so ein bisschen emotional, ja, wenn man sich das vorstellt, egal ob man jetzt Kinder hat oder nicht.
Total, ja.
Und das war dann ganz interessant, weil wir hatten damals die Stiftung schon, und es hat wirklich nicht viel Geld gefehlt, um zumindest ein bisschen Forschung da zu machen. Mhm. Und ich habe dann auf Craigslist einen Videographer und einen Menschen, der Ton macht, geholt für irgendwie $500, und dann haben wir so ein Video produziert mit einer Familie, das gibt's auch noch auf YouTube. Und haben halt gesagt, naja, wir wollen diese Tumore eben mit einer neuen Methode untersuchen, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie ist das aufgebaut. Das war so 2015.
Also ihr wolltet erst einfach mal das analysieren, da war noch gar nicht die Lösung quasi.
Es gab aber auch noch fast keine Daten dazu. Mhm. Also es wurde so behandelt wie, naja, es ist ein Gehirntumor, wir denken, dass der ist so wie alle Gehirntumore. Aber die sind schon sehr speziell und überhaupt...
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Mal Ideen zu entwickeln, wie kann man das vielleicht auch speziell dann oder individualisiert therapieren, muss man halt ein bisschen Forschung betreiben, ja. Und haben es dann geschafft, $50.000 oder so mit diesem Video an Spenden zu generieren. Und das hat aber gereicht, um genug Daten zu erzeugen, um dann so ein Government Grant in den USA zu bekommen. Und das ist ein Science Paper geworden, also eine sehr hohe wissenschaftliche Publikation, die wirklich immer noch so die Grundlage ist von unserem Verständnis, wie diese Tumorart aufgebaut ist. Aber letztendlich seitdem, also seit diesem Erlebnis oder seit dieser Zeit, habe ich mich dem verschrieben, mehr oder weniger, ja. Und es war auch sehr viele Jahre jetzt sehr fokussiert darauf. Jetzt öffnet sich's gerade wieder, weil wir sehen, dass die Dinge, die wir machen, auch anderweitig Potenzial haben und Anwendung finden können. Aber solange dieses Problem nicht gelöst ist, werde ich da auch noch weiter dran arbeiten.
Zum Thema Krebs vielleicht einfach mal ganz naive Frage, was ist Krebs eigentlich?
Da bin ich wieder der Schulmediziner, der denkt, er hat alles verstanden und erklärt dir das jetzt. Ja, letztendlich kommen so viele neue Erkenntnisse immer raus, dass wir dann auch immer unser Modell vom Krebs wieder anpassen müssen. Aber ganz grob gesagt sind es körpereigene Zellen, also Zellen, die in dir selbst leben und zu deinem Körper gehören, die entarten. Ja, das bedeutet, die schaffen es aus verschiedenen Gründen. Meistens hat es was mit Genetik zu tun, ja, also mit dem Erbgut der Zellen, dass sich das verändert und es dieser Zelle ermöglicht, sich einfach ungehindert weiterzuteilen und zu wachsen.
Also es wuchert dann so.
Genau, es wuchert. Das ist auch Tumor, bedeutet nichts anderes als Schwellung. Ja, also das ist letztendlich die Biologie dahinter, aber die ist sehr viel komplexer als das, was ich gerade beschrieben habe. Wir sind immer, oder aber die medizinische Community ist immer davon ausgegangen oder lange davon ausgegangen, dass das stimmt. Das ist eine Zelle, die entartet, die wuchert und wuchert. Das heißt, alle Zellen sind gleich, auch in diesem Tumor. Und wir stellen immer mehr fest, das stimmt nicht. Die Zellen sind dann doch durchaus sehr unterschiedlich, was die Therapie eben umso schwieriger macht dann.
Und was, du hast gerade gesagt Genetik, aber es gibt ja auch viele, man hört ja in den Medien jeden Tag irgendwas, dass es seit 20, 30 Jahren eigentlich rauf und runter, das ist krebserregend, hier neue Studie, doch nicht so krebserregend. Was würdest du denn sagen, kann man, sein natürlich gesunder Lebensstil hilft immer, aber was würdest du denn sagen, ist so das größte Risiko für Krebs? Also jetzt mal von Genetik abgesehen, man sagt ja auch gerne, es ist eine Alterskrankheit, aber es kann ja auch Kinder treffen, auch wenn das sicherlich unwahrscheinlich ist. Wie kann man das denn rational einschätzen? Weil da gibt es ja auch viele Mythen und Ängste und...
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt nicht in dieser medizinischen Community arbeitet oder das so auch dieses Grundverständnis dafür hat, dann eben so einzuordnen, ist das jetzt genauso gut bewiesen wie das andere, ja? Und dann gibt's wieder so, ja, benutzt keine aluhaltigen Deos, weil...
Bring die aus der Plastikflasche oder was
ist
nicht alles?
Genau, und morgen ist es aber wieder gesund, aus der Plastikflasche zu trinken oder so, ja? Also es gibt schon so ein paar Dinge, die sind einfach belegt, ja? Und das ist sowas wie Sonnenstrahlung, ja? Also die Sonne hat einfach das Potenzial, das Erbgut zu schädigen und dadurch Krebs zu erzeugen. Das ist ein ganz klarer Risikofaktor. Rauchen ist ein ganz klarer Risikofaktor oder nicht Risikofaktor, da gibt es auch eine Kausalität, ja? Also... Und es ist dann immer ein bisschen schade zu sehen, wie die Dinge halt vermischt werden und dann sagt man, naja, genau, Mikroplastik war mal schlimm und jetzt ist es doch nicht mehr so schlimm, dann ist Rauchen ja vielleicht auch nicht mehr so schlimm, so ungefähr. Ja, also es gibt schon Dinge, wo man einfach genau weiß, das erzeugt Krebs und das nicht. Ich glaube, das größte Feld, aber auch das ist auch das größte Feld der Mythen, was noch nicht gut mit Evidenz hinterlegt ist so die Ernährung, ja, also beziehungsweise da gibt's schon viel, aber es wird halt immer oft vermischt, ja, also dann gibt's halt sehr viele Influencer, die dann sagen, es ist dieses eine Vitamin oder das und dann versuchen sie dir halt noch ein Supplement zu verkaufen oder so. Also da muss man halt gucken, auch was sind die Incentives dieser Leute, die diese Sachen erzählen. Aber auf der anderen Seite ist es ganz klar, dass Ernährung einen großen Einfluss aufs Krebsrisiko hat. Ja, also genau, aber es ist dann so schwer, gerade bei Diäten und so weiter, es gibt halt ganz viele Gurus, sage ich mal, auch aus dem medizinischen Bereich, die halt sagen, das ist die Diät und alles andere ist schlecht und das müsst ihr auf jeden Fall vermeiden und so weiter. Und da, glaube ich, ist so dieses absolute nicht wahr, ja.
Ich glaube, das ist mittlerweile auch so eine Angstindustrie. Die ist ja auch milliardenschwer, um irgendwelche Fitnessprogramme zu verkaufen oder sonst was.
Die anderen sagen dann, Mensch, aber mein Opa hat auch geraucht, der ist auch 100 geworden hier.
Und dann sind es die Röstaromen im Steak, die dann, also da gibt's ja ganz, ganz viele Dinge. Aber ich glaube, beim Thema Lebensstil, also ich kenne jetzt kein Kind, das raucht. Da ist es dann vermutlich fast nur die Genetik.
Genau, also bei den Kindern müssen wir so ein bisschen... unterscheiden, ganz genau, weil da gibt's auch Tumore, die entstehen quasi schon im Mutterleib. Das heißt, wir konzentrieren uns auch nicht so auf die Prävention, ja. Also wir gehen nicht davon aus, dass wir wirklich diese Krebsarten verhindern können. Das machen wir natürlich bei den Erwachsenen viel mehr, ja. Also, dass man eben über Rauchen aufklärt, über gesunde Ernährung, was auch immer das ist und so weiter. Die Genetik, scheint da die größte Rolle zu spielen. Aber da ist es auch so, dass wir bei vielen Tumorerkrankungen jetzt noch nicht im Detail verstanden haben, wie die wirklich entstehen.
Okay, glaubst du, ich will jetzt nicht in so eine philosophische Diskussion reinrücken, aber dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir bei potenziellen Eltern schon einschätzen können, wie hoch das Krebswahrscheinlichkeit für die möglichen Kinder?
Also das ist ganz gut erforscht, ja. Bei sogenannten Krebsprädispositionssyndrome nennt man das, ja, also quasi eine genetische Aufmachung der beiden Eltern, die vorhersagt, wie wahrscheinlich ist, dass das Kind Krebs kriegt. Das ist unglaublich selten, ja, aber es gibt zum Beispiel so Fälle, ich habe vor Jahren hatte ich Kontakt mit einer Familie, die ohne es zu wissen, hatte so eine Prädisposition, ja, Li-Frau-Meni-Syndrom heißt es, das heißt eine Mutation in einem Tumorsuppressor-Gen, der eigentlich verhindert, dass man Krebs kriegt, und beide Eltern hatten da eine Mutation drin. Die Kinder hatten dann eben keinen Tumorsuppressor mehr sozusagen. Und die Eltern hatten auch schon eine Prädisposition, waren aber noch relativ jung zu der Zeitpunkt. Und die Mutter hatte dann zusätzlich noch so eine Prädisposition für Brustkrebs. Mhm. Aber da war es dann zum Beispiel auch so, 3 Kinder. Ja, der erste, der krank wurde, war, glaube ich, der Vater hatte Lungenkrebs. Dann hat aber der Sohn im Alter von 10 Jahren Gehirntumor gekriegt. Dann hat die Tochter ein Rhabdomyosarkom, so einen Muskelkrebs gekriegt. Letztendlich sind bis auf die Mutter und die jüngste Tochter alle gestorben. Das ist so der krasseste Fall, der mir jetzt einfällt, wo man wirklich sagen kann, naja, da gibt's die Prädisposition. Das einfach nur zu wissen, bringt aber auch nicht viel. Wir hätten das, also man kann das dann deswegen trotzdem nicht verhindern. Da gibt's keine Therapie dafür, ja.
Das ist quasi nichts, wo man sagt, ja, man kann es erst behandeln, wenn es da ist sozusagen. Also nicht unterdrücken.
Es gibt halt so Strategien, sage ich mal. Ja, also in der Humangenetik sagt man halt, wenn ich weiß, du hast ein hohes Risiko, dann kommst du halt alle 3 Monate jetzt zur Bildgebung oder alle 6 Monate zur Koloskopie, auch in einem Alter, wo es noch nicht normal ist. Das ist sozusagen der Unterschied. Und es so ganz perspektivisch, sage ich mal, ja, in 30 Jahren werden wir vielleicht in der Lage sein, diesen genetischen Code durch Technologie zu verändern, ja. Also CRISPR hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört. Das ist wieder so ein bisschen am Abklingen, weil das dann doch nicht das...
Es war einmal extrem gehypt schon vor über 5 Jahren.
Ja, es ist halt wirklich schwer, solche Sachen in die Klinik zu bringen, ja. Also da wirklich, weil man spielt mit dem Erbgut der Menschen. Das
also
ist
Genschere
halt,
oder vereinfacht gesagt, man...
Weil so wäre das Prinzip, ja. Man repariert einfach das kaputte Gen und gut ist, ja. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
Ich meine, kein Elternteil, also kein möchte, glaube, also ist, das ist ja das Schlimmste, wenn man, glaube ich, sieht, wie das eigene Kind stirbt. So, ich bin jetzt noch kein Vater, aber das ist die Horrorvorstellung. Aber ich weiß nicht, ob ich so einen Test machen würde, ob ich so eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, Kinder zu bekommen, die halt...
Ach so, macht man auch nicht standardmäßig. So. Also das macht man dann, wenn so Indexpatienten in der Familie auftauchen, wenn man...
Was ist Index?
Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, mein Vater ist mit 35 an einem Darmkrebs gestorben, an einer sehr aggressiven Art, dann könnte man mal drüber nachdenken, ja, war das, weil das ist nicht normal, ja, also gab's da vielleicht was. Aber das Problem haben natürlich auch die Eltern oft, dass die dann kommen, also bei vielen wissen wir, es ist einfach nur Pech, ja, es gibt keine Prädisposition. Aber viele Eltern haben natürlich trotzdem Angst um dann die Geschwisterkinder und so weiter. Und da geht dann natürlich auch viel die Frage danach, ja, warum jetzt mein Kind? Wo ist da die Erklärung? Da muss man dann auch wieder sagen, da gibt's leider eine ganze Industrie, die ohne jegliche Grundlage das irgendwie erklärt, ja, also sagt dann, ach, das ist die Schilddrüsenüberfunktion in der Schwangerschaft gewesen und dann beunruhigt das die Leute massiv, ohne dass es dafür irgendeinen Beweis gibt, ja, dass das so ist. Genau, also ich glaube, das ist das Wichtige. Eigentlich das, was du sagst, sich eigentlich gar nicht auch aktiv damit zu befassen, wenn es keinen Grund dafür gibt, ja. Und auch wenn es einen Grund dafür gibt, sich das einmal erklären zu lassen, ist es in dem Kontext relevant oder nicht? Und dann kann man das machen oder nicht. Aber das ist auch bei anderen Erkrankungen so, ja. Also neurologische Erkrankungen, Chorea, Huntington, solche Dinge. Da gibt es einfach Tests, die sagen dir, du wirst in den nächsten, 10 Jahren einfach die Kontrolle über deinen Körper verlieren. Und dann ist die Frage, das ist aber eine rein ethische Frage, willst du es wissen oder nicht? Ja.
Ich habe Angst vor Ärzten, ich will sowas.
Und viele Leute sagen halt, nee, ich will es lieber nicht wissen, weil dann lebe ich jetzt 10 Jahre in der Angst und danach ist trotzdem schlecht und ich kann es nicht verhindern. Genau, aber das ist halt eine persönliche Entscheidung, ja. Also.
Was, glaube ich, eine wichtige Frage ist, viele Leute haben ja auch, das, ich weiß nicht, ob das schon Hypochondrie ist oder einfach so eine Sorge, weil das ja so ein präsentes Thema ist und wie gesagt, jeder ja schon mal irgendwie Kontakt damit hatte wahrscheinlich, dass man manchmal vielleicht denkt, ja, ich könnte jetzt auch Krebs haben und weiß es gar nicht.
Ja.
Weil du hast vorher gesagt, ist ja logisch, dann, wenn es ein Risiko gibt, dann untersucht man eben öfter. Aber wenn es jetzt eben keine Hinweise gibt, wie fällt denn auf, dass ich Krebs habe? Zum Beispiel bei dem kleinen Mädchen war es ja so, die hatte einen starken Schnupfen. Jetzt kann man natürlich Glück haben bei einem Arzt, der sagt, das schauen wir nochmal genauer an. Man kann, sagen wir, auch Pech haben, weil es kann nicht jeder Arzt immer gleich sagen, oh, da müssen wir mal schauen, ob das Krebs ist. Wie wird denn Krebs entdeckt, typischerweise?
Also da muss man 2 Sachen unterscheiden. Das eine ist, jetzt wenn du von den Mädchen redest zum Beispiel, da gab es schon Symptome. Mhm. Und dann ist die Frage, wie spezifisch sind die Symptome? Aber um kurz die andere Seite Sache zu sagen, es gibt eben Präventionsprogramme, bei denen man halt auch über Jahrzehnte herausgefunden hat, ah ja, in dem Alter muss man sich das anschauen, um die meisten damit zu identifizieren. Das ist bei den Frauen die Mammographie, das ist dann eben die Koloskopie, die die Männer gehen zur Prostata-Untersuchung, solche Dinge, ja. Mhm. Das heißt, da gibt's Vorsorgeuntersuchungen, um die meisten rauszufischen. Die Vorsorgeuntersuchungen sind immer so gelagert, dass die effizient sind. Das heißt, du würdest schon, wenn du das jetzt, wenn ich jetzt jedes Kind ab Geburt alle 3 Monate ins MRT schiebe, würde ich mehr Fälle entdecken von Gehirntumoren früher, ja. Aber die Frage ist, ist es machbar oder nicht, ja. Also, das ist immer die Abwägung bei der Prävention. Und bei den Symptomen, das ist so die zweite Sache, das ist super schwierig und ich musste gerade schmunzeln, weil du Hypochondrie gesagt hast, das ist es ja nicht so, ja, also man hat das so im Kopf und ich habe das genauso, also ich kenne ja die ganzen Verläufe von den Kindern und die sind so unterschiedlich. Die einen sagen, ja, das war so ein bisschen Schnupfen. Jetzt, wenn jetzt da Eltern zuhören bei euch und dann sagen die, ja, mein Kind hat auch gerade Schnupfen, hat das jetzt einen Hirntumor? Weißt du, das ist so dieser Fluss, den man dann hat.
Das meine ich, das ist, kann ja auch was
genau,
ganz Harmloses sein.
Ich sag mal so, bei den Hirntumoren gibt es so ein paar Red Flags, wo man sagt, da auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und der Arzt sollte dann auch eine Bildgebung machen. Das eine ist wirklich regelmäßiges Erbrechen in der Früh, ohne dass das Kind gefrühstückt hat, sogenanntes nüchtern Erbrechen. Ja, das ist immer ein Zeichen für erhöhten Hirndruck. Dann auch anhaltende Kopfschmerzen oder Kopfschmerzen, von denen das Kind in der Nacht aufwacht. Mhm. Und dann neurologische Defizite. Also wenn das Kind zum Beispiel auch wieder was verlernt, was es schon sehr gut konnte, wenn es mal sehr gut Fahrrad fahren konnte und dann jetzt die ganze Zeit hinfällt oder irgendwo dagegen rennt oder so. Aber es ist diffus, ja. Und auch diese Sachen alleine reichen nicht. Weil stell dich mal hier in der Kinderklinik in die Notaufnahme zur Winterzeit, ja, jeder hat Kopfweh, jeder hat Schnupfen, jeder erbricht, ja, das muss man sich auch überlegen, um einen Gehirntumor zu diagnostizieren, brauche ich ein MRT. Mhm. Und ein MRT heißt, ich muss lange ruhig in dieser lauten Röhre liegen und das machen Kinder, sag ich mal, unter 6 gar nicht. Das heißt, sie brauchen eine Narkose, um das zu machen. Da brauchst du einen Anästhesisten, dann brauchst du den Radiologen und so weiter. Ja, also es ist ein...
Ja, du brauchst auch die Geräte, das dauert ja auch.
Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr niedrig. Ja, das ist eben der Unterschied. Also deswegen passiert es nicht so selten, dass dann am Ende rauskommt, ach, es war ein Hirntumor, aber erstmal monatelang erstmal in eine andere Richtung gedacht wurde, was anders gemacht wurde, weil es einfach unwahrscheinlich ist. Und es ist dann kein ärztlicher Fehler an sich. Hinterher ist man dann immer schlauer, ja, also gerade die Leute, die dann die Hirntumordiagnose stellen, stellen sich dann halt auch manchmal hin und sagen, ja, also wieso hat denn das jetzt so lange gedauert? Ist ja ganz klar, dass das ein Hirntumor war, aber die sind halt manchmal sehr subtile Symptome, ja, die auch über Monate sich so ziehen können. Und ich bin da überhaupt nicht immun, obwohl ich das alles weiß oder vielleicht auch, weil ich das alles weiß. Aber wenn mein älterer Sohn hatte auch irgendwie letzte Nacht dann halt irgendwas geäußert wieder, ja, er hat jetzt Kopfweh oder er hat dies oder das, ja. Und ich denke dann auch...
Wie verhinderst du dann, dass du verrückt wirst? Weil du bist ja ständig mit diesem Thema beschäftigt, du weißt ja alles, also du...
Ja.
Also es ist ja automatisch bei dir, selbst wenn du dich dagegen wehrst, da ständig irgendwie abläuft, könnte es das sein, gut,
verrückt wird man nicht, aber
ja jeder Arzt
der Unterschied. Also ich kann mir auf rationaler Ebene dann immer sagen... Er ist erkältet, der hat jetzt eine Sinusitis, er hat mir dann gesagt, seine Stirn tut ihm so weh, ja. Und auf rationaler Ebene weiß ich, das ist ganz normal, alles gut und so. Mhm. Und auf emotionaler Ebene denke ich, oh Gott, er muss jetzt sterben, so ungefähr, ja. Also, deswegen, sich dagegen immun zu machen, ist schwierig. Aber genau, muss man natürlich irgendwie versuchen, die Ruhe zu bewahren. Ich glaube, als Elternteil kann man natürlich, oder muss man natürlich auch darauf vertrauen, dass der Arzt dann schon das einschätzen kann. Und das würde ich auch sagen, ist in aller Regel der Fall, ja. Dann auch die Eltern zu beruhigen und zu sagen, nee, das ist jetzt, auch wenn sie das mal gehört haben oder im Bekanntenkreis ist das mal so gewesen, das ist jetzt kein, Schnupfen ist kein spezifisches Symptom für einen Gehirntumor, ja.
Wir haben gerade über die Angstindustrie gesprochen. Ja. Da ist mir letztens eine Schlagzeile wieder eingefallen. Also ich war jetzt seit 4 Jahren nicht mehr beim Arzt. Ja, aber trotzdem, da musste ich kurz schlucken. Und die Schlagzeile ging so, ich kann es nur noch so halbwegs wiedergeben. Es ist nicht die Frage, ob wir Krebs bekommen, sondern wann. Ist das so?
Ja, theoretisch schon, aber es ist halt, also ich habe da natürlich sehr starke Meinungen dazu.
Gerne, also
persönlich, weil es gibt natürlich innerhalb der medizinischen Community viele Leute, die diese Angst schüren und auch ihr ihren Doktortitel oder ihr Medizinstudium für ihre Glaubwürdigkeit hernehmen, um dann Sachen zu verbreiten, die zum Beispiel technisch gesehen korrekt sind. Aber das ist eine Framing-Frage, ja. Also zum Beispiel immer dieses, ja, genau, ist halt eine schöne Schlagzeile, ja. Also da, so verkauft man halt Zeitungen, nicht mit alles ist gut und machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind wahrscheinlich gesund, sondern nee, Sie haben wahrscheinlich Krebs und wenn Sie nicht Krebs haben, dann kriegen Sie bestimmt noch Krebs. So ganz theoretisch ist es schon so, dass je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen. Und dann ist wieder die Frage, was ist Krebs? Ja, also wie ist die Definition von Krebs? Und dann sieht man halt ganz, ganz, ganz viele alte Männer über 80, die an einem Herzinfarkt, an einem Schlaganfall, an irgendwas anderem sterben, wovor die Leute manchmal viel weniger Angst haben als vor Krebs, haben dann ein Prostatakarzinom gehabt, was für die völlig irrelevant war. Das hat denen überhaupt nicht, in ihrem Leben hat sie das überhaupt nicht beeinträchtigt und technisch gesehen zählt er in der Statistik zu, ja, der hatte auch Krebs. Ja. Und je länger die Lebenserwartungen werden, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann dann Krebs bekommt. Und es gibt dann auch diese Zahlen und ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig zu sagen, ja, das ist eine häufige Erkrankung und man muss auch Prävention betreiben und so weiter, ja. Aber einer von zwei Leuten kriegt Krebs. Also das heißt, von uns dreien kriegt einer oder zwei Leute haben dann Krebs. Aber Krebs ist eben nicht gleich Krebs. Ja? Bei Frauen ist zum Beispiel häufig sowas, da macht man dann Abstriche für so Gebärmutterhalskrebs, damit man es früh entdeckt. Und dann haben diese Frauen alle technisch gesehen Krebs, aber die sind alle heilbar. Ja? Wenn man die früh entdeckt, dann werden die rausoperiert und dann zählt in der Statistik, als der hatte Krebs, aber der hat eine ganz normale Lebenserwartung. Ja? Deswegen, ich meine, ich hatte vorher so eine absolute Zahl genannt, vor der man sich vielleicht, das ist das, wovor man sich fürchten darf, dazuzugehören. Das sind die Patienten, die Krebs haben, die dann keine Therapieoption mehr haben und die sehr geringe Lebenserwartung noch haben. Und das sind, wie gesagt, in Deutschland dann ungefähr 40.000 Patienten im Jahr.
Das, was mir immer noch im Kopf schwebt, ist diese Null bei, bei Hirntumoren, bei Kindern. Du hast gesagt, das war vor 60 Jahren auch so. Das würde ja bedeuten, dass wir zumindest beim Outcome in 60 Jahren keinen Fortschritt gesehen haben.
Ja.
Es gibt aber andere Krebsarten, das weiß selbst ich, wo wir in den letzten 60 Jahren immense Sprünge erlebt haben. Du sagst jetzt, 1% wäre schon schön. Toll. Ja, ist so. Aber was wären so Milestones? Wie schaffen wir es, auch so diese Entwicklung wie bei anderen Krebsarten?
Ja, sehr gute Frage. Also das 1% wäre schön, sage ich, das hat eher einen psychologischen Grund, weil es sehr viel einfacher auch für einen Patienten ist, zu sagen, ah ja, ich kann vielleicht zu diesen 1% gehören, als wenn man einfach sagt 0%.
Sagst du das dann auch wirklich?
Naja, oder man muss bringt ja man das, sein. Ja, also aber, man kann
oder,
ja nicht,
aber formuliert man das vielleicht anders? Also man sagt wahrscheinlich 0% oder man sagt wahrscheinlich...
Ja, man formuliert es vielleicht anders, ja, aber letztendlich müssen die Eltern natürlich verstehen, in welcher Situation sie sind. Ja,
ja.
Klar. Wenn mir das jemand sagen würde, mit allem, was ich weiß, würde ich trotzdem nicht dran glauben. Ja, würde auch sagen, ja, wir sind das Wunder, wir sind die Ausnahme, mein Kind überlebt das. Das ist ja ganz normal. Normal, genau. Ja. Noch ganz kurz, weil dem würden vielleicht manche widersprechen, dass wir gar keinen Outcome-Benefit hatten in den letzten 60 Jahren. Aber dieser Outcome-Benefit ist halt keine Heilung. Sondern das heißt, wir haben schon durch Bestrahlung, durch Chemotherapie es geschafft, das Leben dieser Kinder zu verlängern. Das wir reden hier von Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren. Aber jetzt, und das ist auch so, das wird dann manchmal gefeiert, so als der Durchbruch. Für die Eltern ist das meistens relativ so ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man halt sagt, naja gut, sind jetzt 3 Monate mehr oder so. Ja. Du hast es gerade so dargestellt, als hätten wir bei den anderen Krebserkrankungen so die Durchbrüche gehabt. So, das war der Tag.
Laie,
genau. Ich greife es nur nochmal auf, weil so stellt man sich das eben vor. So, da war der Moment und seitdem ist alles gut. Und die Wahrheit ist, bei den Leukämien hat 60, 70 Jahre gedauert, hält wahrscheinlich immer noch an. Da hat man in den 40er Jahren so die ersten Chemotherapien versucht, auch zum Teil mit wahnsinnigen Misserfolgen, hat das zum Teil noch schlimmer gemacht. Ja. Aber da war die Leukämie, das, was diese Hirntumore heute sind, 0% Überlebenschance, wenige Wochen, dann waren alle Kinder tot. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Dann hat man die erste Chemotherapie gegeben, hat gesehen, ah ja, Wahnsinn, alle Zellen auf einmal weg, aber kommt wieder. Dann hat man das kombiniert und so ist das empirisch gewachsen. Und das war auch noch ein bisschen anderer Ansatz als jetzt. Jetzt ist häufig der Ansatz so, wir machen die ganze Forschung, wir verstehen alles und dann kommen wir mit der zielgerichteten Rakete und machen alles kaputt. So sind die Erfolgsgeschichten aber nicht entstanden in der Krebsmedizin, sondern die Erfolgsgeschichten waren, wir wussten, Medikament A wirkt, jetzt machen wir AB, AB gut, ABC, ABC nicht so gut, ABD, ABD besser und so weiter. Ja. Und das, so kommen wir auf so ein komplexes Schema, hatte ich ja vorher auch schon gesagt, bei den Kindern. 2 Jahre Therapie, etliche Therapeutika in einer ganz bestimmten Sequenz und dann haben wir die Heilung. Aber so sind wir dahin gekommen. Das Problem ist, um diesen Weg zu gehen, bräuchten wir erstmal Medikament A, was wirkt. Und das haben wir nicht. Ja. Also das heißt, wenn wir das haben, dann wäre das genau der Weg. Ja. Zu sagen, okay, Medikament A hat jetzt so und so viel gebracht, jetzt gehen wir in die Kombination mit B und C und so weiter. Und das andere große Problem ist, selbst bei den Leukämien und bei den Kindern, das ist auch nicht häufig, aber es ist sehr viel häufiger als diese bösartigen Kindertumoren. Das heißt, wir haben fast keine Fallzahlen. Ja. Wir können fast keine klinischen Studien laufen lassen. Du brauchst ja auch immer eigentlich Kontrollarme, ja, die wirklich sowas zeigen. Und es ist auch sehr schwer, auf einer emotionalen Ebene Patienten für so eine Studie zu rekrutieren, wo man sagt, erstens zum Beispiel, es kann sein, dass ihr in die Placebo-Gruppe kommt oder in den Kontrollarm. Ja, wir probieren jetzt nur das und es ist hochexperimentell und wir wissen nicht, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Sondern was meistens passiert ist, die Patienten kriegen mehrere Sachen gleichzeitig, die zum Teil auch experimentell sind. Und dann kriegen die zu Hause noch irgendwas Zusätzliches, was man halt so im Internet gefunden hat oder so. Und es ist super schwer, in so einer Population wirklich was auf eine Therapie zurückzuführen. Dann auch wenn es da mal einen Erfolg gibt, was war es denn dann jetzt? Ja, war es der Weihrauch von zu Hause oder war es der... Also... das sind so die rationalen Gründe, die ich dir nennen kann. Es gibt in der Entität jetzt bei den Gehirntumoren noch ganz spezielle Gründe. Das eine ist, der Tumor sitzt im Hirnstamm. Wir können den nicht rausoperieren. Der Hirnstamm ist lebenswichtig. Wir können maximal eine Biopsie nehmen. Das heißt, diese ganze Therapieoption der Operation fällt weg. Die haben wir bei vielen anderen Tumoren. Und man hat sowas wie die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, ganz viele Medikamente gehen einfach nicht ins Hirn. Also ein ganz großer Teil unseres Medikamentenarsenals fällt schon mal weg, weil die gar nicht da zum Tumor hinkommen. Ja.
Da ist man doch jetzt dran. Da gibt's ja auch, das ist ja auch bei Alzheimer, glaube ich, ein großes Thema, oder? Also das ist was wahrscheinlich immer noch schwierig, aber das ist etwas, was man überwinden kann zumindest schon, oder?
Genau, das Problem ist, wir wissen nicht mal genau, wie groß der Anteil der Blut-Hirn-Schranke an dem Problem ist. Da gibt's verschiedene Lager. Ich habe auch über die Jahre immer die Seiten gewechselt manchmal, ja. Also das Lager sagt, bei den Hirntumoren ist die Blut-Hirn-Schranke gar kein Problem, die ist da kaputt und das sehen wir ja, weil da das Kontrastmittel auch ausläuft in der Bildgebung und so weiter. Kein Problem. Die andere Seite sagt, die ist das Allerwichtigste und das ist der einzige Grund, warum unsere Therapien nicht wirken. Und die Daten zeigen, es ist so ein bisschen beides wahr. Aber was ich damit nur sagen will, ja, da gibt's durchaus Durchbrüche, auch diese Blut-Hirn-Schranke zum Beispiel zu stören und so weiter. Ob jetzt dadurch der große Fortschritt zu erwarten ist, glaube ich, bleibt abzuwarten, ja.
Vielleicht mal zum Thema Medikamente. Das ist bei uns, hören ja auch einige zu, die wahrscheinlich Investoren sind, und da sieht man ja als Laie immer nur, dann gibt's eine Meldung und es gibt mal wieder, oh, jetzt Studie hat enttäuscht. Wie lange dauert das denn, wenn man jetzt wirklich von ganz vorne anfängt? Gerade vielleicht, ich weiß nicht, ob die Regulatorik in den USA komplizierter ist oder vielleicht dann doch hier in Deutschland, EU. Wie viele Phasen muss man da durchlaufen? Dann muss das ja nochmal wahrscheinlich geprüft werden. Also wie lange dauert sowas? Also jetzt gibt es natürlich zig verschiedene Medikamente. Das ist pauschal jetzt wahrscheinlich schwer zu beantworten. Aber mal so ganz skizziert.
Man kann es recht pauschal beantworten, weil das ist eben sehr stark reguliert.
Blockiert dann, oder?
Ja. Die Erfolgsrate ist sehr gering. Also das heißt, was ich jetzt skizziere, ist, wenn das wirklich durchgeht, dann dauert das so lange. Aber ganz oft gibt es schon Dropouts in den Phasen davor. Letztendlich ist die erste Phase präklinisch. Das bedeutet, man macht das an irgendwelchen Tumorzelllinien oder an Mäusen, wird halt geguckt, bringt es was, ist es sicher und so weiter. Dann gibt es die Phase 1-Studie. Das macht man dann an, theoretisch kann man das an gesunden Erwachsenen auch machen, aber meistens macht man schon so eine kombinierte Studie aus Patienten, die auch eine Erkrankung haben. Aber eine Phase-1-Studie zielt nicht darauf ab, den Effekt im Menschen zu sehen, sondern nur die Sicherheit. Also kann ich das geben? Und da macht man eine Dosiseskalation. Also da ist dann auch die Frage, wie hoch kann ich gehen mit der Dosis, um den maximalen Effekt und aber nicht unaushaltbare Nebenwirkungen zu erreichen. Dann gibt's so die Phase-2-Studien, da sind dann die ersten Patienten drin, die auch diese Krebsart zum Beispiel haben, für die das Medikament eigentlich gedacht ist. Wird dann so ein bisschen nach Outcome geguckt, und dann gibt's die Phase-3-Studie, die Hunderte oder Tausende oder manchmal Zehntausende Patienten einschließt, um wirklich zu gucken, ist es gemessen gegen den Standard of Care, also das, was wir bisher machen, wirklich besser. Und das sind wirklich harte regulatorische Hürden.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Und wenn die positiv ist, dann geht's in die Zulassung. Und dieser Prozess kostet pro Medikament so knapp geschätzt zwischen 1 und 2 Milliarden US-Dollar und dauert zwischen 10 und 12 Jahre. Aber da ist sehr viel Risikomanagement drin, ja. Und ich sage das deshalb, weil es schon interessant ist, wenn man sich zum Beispiel die Covid-Impfung anschaut, was auch eigentlich dieser klassische Medikamentenzulassungsweg ist. Und auch, das ist eine Technologie, mRNA-Vakzine, die noch nicht wahnsinnig erprobt war. Da hat man es trotzdem in unter einem Jahr geschafft, von der Präklinik oder von der Phase 1 in die Zulassung zu kommen. Und es war einfach nur, die Pharmafirmen sind extrem ins Risiko gegangen. Die haben einfach sehr viele Studien parallel laufen lassen. Dosis-Eskalation und so weiter. Es war ganz schnell klar, das ist dann der Wirkstoff, weil wir haben 10 gleichzeitig getestet und das ist die Dosis, die wir brauchen. Rekrutierung war schnell und das ist eine Geldfrage, ja. Mhm. Und die Regulatorik war natürlich auch stark dahinter, jetzt zu sagen, naja, jetzt gibt's hier einen Fast-Track und es gibt hier eine Zulassung. Das heißt, es ist möglich. Und das ist halt schon so, also wenn man sich das überlegt, ich finde das immer so ein erstaunliches Beispiel, weil davor hätte ich nie gedacht, dass das geht, ja. Das ging natürlich auch nur, weil für die Pharmafirmen der Payoff riesig war in dem Moment, ja. Ich meine, das ist jetzt auch so, die hatten da jetzt ihren Peak, jetzt geht es da wieder runter. Aber für diese kleine Patientenpopulation, die wir jetzt haben, zum Beispiel so ein Fast-Track-Medikamentenprogramm aufzusetzen, ist natürlich Quatsch. Ja? Das würde keiner machen. Ich sag nur, wahrscheinlich wäre es aber theoretisch möglich und dann hätten wir das Problem vielleicht sogar gelöst.
Gut, die Zielgruppe bei der Covid-Impfung war die ganze Weltbevölkerung. Genau. Das ist jetzt in dem Fall nicht so, aber
absolut nicht.
Ich finde das schon spannend. Das wäre auch meine Frage gewesen. Da sieht man ja, was eigentlich möglich ist, wenn Regulatorik und Big Pharma, sage ich mal, zusammenspielen.
Ja.
In diesem Fall, jetzt kommt ja vielleicht noch ein anderer Wachstums- und Schnelligkeitskatalysator rein. Die ganze Welt spricht von KI.
Mhm.
Nutzt ihr KI? Wie ist so deine Prognose in dem ganzen Feld?
Also auch in der Ärzteschaft gibt's natürlich immer so dieses, die KI, die macht dann die Radiologen und die Pathologen arbeitslos, weil da geht's ja nur um so Pattern Recognition eigentlich und so weiter. Ich sehe das im Moment noch gar nicht am Kommen. Ich war dieses Jahr auf einem Krebskongress, wo dann mal einer da war, der hatte mal eine ganz interessante Perspektive. Es wird schon sehr gehypt natürlich, aber es gibt fast nichts in der Anwendung. Also es gibt ganz viel in der Forschung, aber es gibt fast keine zugelassenen KI-Produkte in der Diagnostik zum Beispiel. Und ein Beispiel, was ich sehr witzig fand, war, das ist so ein Video vom Wall Street Journal von vor 20, 30 Jahren. Da haben sie eine Taube darauf trainiert, Mammografien anzuschauen. Also quasi Röntgenbilder von Brustgewebe und manche hatten Krebs, manche hatten nicht Krebs. Und diese Taube hat es fast zu 100% auseinanderhalten können. Weil was kann die? Pattern Recognition in Schwarz-Weiß-Bildern, so ungefähr. Und das fand ich, hat es so ein bisschen relativiert, weißt du, weil davor waren die ganzen Talks so, ja, genau, Mammografie ist ein gutes Beispiel, die KI kann das so viel besser und dann zeigt jemand dieses Video von der Taube, die das auch schon kann. Das ist jetzt ein bisschen zynisch, aber insgesamt kann die KI super viel unterstützen.
Also das alles durchzuspielen quasi in der Schnelligkeit und in einem Umfang, das könnte doch, also nicht, dass jetzt der Arzt ersetzt wird, aber quasi diese Daten einfach zusammenzuführen.
Ich glaube auch, die Ärzte werden sich nicht selbst ersetzen. Das heißt, wo es landen wird, sind die Aufgaben, die die Ärzte nicht machen wollen. Und die halt so. Das einzig zugelassene Produkt, was mir anfällt, ist in der Pathologie. Da geht es darum, Prostatastanz nach Krebs zu durchsuchen. Da ist ein KI-Modell zugelassen. Das ist aber so die Aufgabe, die Pathologen am meisten hassen. Ja, also super viele Prostatastanz ist ja ein Screening-Verfahren auch. Ja, also kommt ganz viel rein. Man muss sehr aufmerksam da durchgucken, weil hängt ja viel davon ab. Aber ganz oft findet man dann da nichts und so. Und darüber ist aber natürlich dann auch keiner traurig, wenn es dann da die Anwendung gibt. Aber ich glaube so, also es wird jetzt nicht in kurzer Zeit zu sehr starken Durchbrüchen in der Onkologie führen, glaube ich. Es ist natürlich immer sehr viel Hoffnung da drin und diese Hoffnung teile ich dann auch und manchmal auch diesen naiven Optimismus. Und dann hat man wieder den Kontakt zu den Patienten und denkt, das müsste jetzt klappen. Alles, wir haben es uns so hin rationalisiert, das müsste funktionieren und dem Krebs ist es völlig egal und der wächst einfach weiter. Und dieses Erlebnis hatte ich, glaube ich, schon zu oft, um dann noch diesen naiven Optimismus an den Tag zu legen, zu denken, nee, das ist dann eines Tages auf einmal nicht mehr so. Wir haben den jetzt wirklich besiegt. Ja, also, aber auf jeden Fall wird es die Landschaft massiv verändern und es wird auch sehr viele gute Anwendungsfälle dafür geben, ja.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen rumspinnen, eine Vision, es ist ja bald Weihnachten, ist ja nicht mehr lang. Es wäre toll, wenn irgendwann, sagen wir mal, 100 wäre, stirbt kein Mensch mehr an Krebs. Ich meine, das ist unwahrscheinlich, aber sag mal, das ist so das Optimum. Jetzt hast du es ja vorher schön erklärt, also wir sind ja schon einen ordentlichen Weg gegangen. Jetzt, glaube ich, haben viele das Gefühl immer noch, wenn man, natürlich verzerrt das immer, wenn man die Schlagzeilen sieht, Prominente oder im Umfeld, dann sterben immer noch sehr viele Menschen an Krebs. Zumindest gefühlt und wahrscheinlich auch noch Luft nach oben. Wo stehen wir denn? Also was ist aus deiner Sicht, jetzt mal 20, 30, 40, 50, vielleicht 100 Jahre und vom Optimum träumen, wo sind wir gerade? Bei 20%, 30%, 50%?
Was es ist halt immer so.
Was geht da noch?
Es geht noch viel. Es ist aber so, dass an irgendwas stirbt man. Dieses Träumen in die Zukunft impliziert immer so ein bisschen, naja, wir sterben dann nicht mehr. Und die Frage ist auch, das hatten wir vorher auch schon so ein bisschen besprochen, man stirbt ja manchmal mit Dingen und nicht an Dingen. Genau, ich meine, wir konzentrieren uns auf das Haus, was brennt. Ja, in dem Rest kann man auch noch genug Fortschritte machen, aber das ist halt so, ich hatte vorher gesagt, 90% der Kinder mit Leukämien kann man heilen. Den Krebs, den mein Vater hatte, zu der Zeit, als er ihn hatte und in dem Stadium, in dem er ihn hatte, hatte eine 95%ige Heilungschance. Aber er hat halt zu den 5% gehört, die nicht geheilt wurden. Da ist ja auch noch Luft nach oben, ja. Also das heißt, wo hört's da auf? Also da ist, aber die Sachen sind halt so incremental, ja. Also das ist dann so kleine Fortschritte. Das heißt, deswegen, wir fokussieren uns auf die Sachen, wo es 0% ist gerade oder sehr, sehr niedrig. Und, um das vielleicht nochmal anzusprechen, wo ist das Potenzial? Ich glaube, das Potenzial ist immer noch in der personalisierten Therapie. Also sich dann, was wir bisher machen, ist einfach zu sagen, du hast Krebs Art A und du hast Krebs Art B und du kriegst diese Therapie und du kriegst diese Therapie. Darin sind wir sehr gut geworden. Worin wir noch nicht so gut geworden sind, ist jetzt, du hast eine bestimmte Krebsart, aber die Therapie, die wir dafür haben, hilft halt nur 60% der Patienten oder so. Du bist in diesen 40% drin. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ja, da brauchen wir irgendwie eine neue Idee, einen anderen Ansatz. Und da ist noch wirklich extrem viel Potenzial nach oben, weil die Sachen, die wir bisher machen, um so personalisierte Onkologie zu machen, also Medikamente einem einzelnen Patienten zuzuordnen, die sind weder gut skalierbar, noch sind die kostengünstig, noch sind die sehr erfolgreich. Und ich glaube, da ist das größte Potenzial in der Zukunft. Und dann gibt es zumindest von diesen Schicksalen, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, so wirklich diese harten Schicksale, wo es dann innerhalb von kurzer Zeit zu Ende geht und vielleicht nicht zu Ende gehen müsste, wenn man nur noch eine bessere Idee hätte. Die kann, glaube ich, rasant abnehmen, aber das bedeutet dann nicht, dass wir den Krebs als Ganzes geheilt haben. Ja.
Werden eigentlich noch neue Krebsarten entdeckt?
Ja, also das ist ja auch super spannend, weil ich hatte es vorher so ein bisschen angedeutet, bei dem Krebs, den wir da untersucht haben, hat man halt früher einfach gesagt, ja, das ist halt ein Hirntumor wie alle anderen auch. Aber dadurch, dass man sich dann genauer anschaut, ist es halt jetzt ein anderer Hirntumor. Das heißt, die Krebsart an sich ist nicht neu, wir haben nur verstanden, die unterscheidet sich darin. Und darin sind die Pathologen zum Beispiel sehr gut geworden, neue Schubladen zu erfinden, ja, also zu sagen, oder nicht zu erfinden, sondern zu finden, zu sagen, diese Krebsart kann man nochmal unterteilen. Also ein gutes Beispiel bei den Hirntumoren, es gibt einen Hirntumor bei Kindern, der heißt Medulloblastom. Vor 10 Jahren hat man dann rausgefunden, oder vielleicht vor ungefähr 10 Jahren, den kann man in so 4 Subgruppen unterteilen und es hat auch noch ein bisschen Einfluss gehabt auf die Therapie und auf die Prognose. Und jetzt haben wir noch bessere Werkzeuge, um den noch weiter zu unterteilen. Jetzt gibt es, glaube ich, 17 oder 18 Untergruppen. Aber das alleine bringt nichts, wenn nicht jede Untergruppe mit entweder einer anderen Therapie oder einer besseren oder einer prognostischen Vorhersage einhergeht. Und da fehlt's. Also das ist so der totale Disconnect zwischen, wir haben einen Schrank, der immer mehr Schubladen bekommt, aber wir haben immer noch den gleichen kleinen Korb mit Therapien. Ja? Also die kriegen trotzdem alle das Gleiche und haben alle die gleiche Prognose. Das heißt, das ist auch nicht unser Fokus, jetzt neue Krebsarten zu finden oder zu erfinden. Und ich glaube, da geht der Trend auch wieder zurück dann. Ja, also gerade so, das war sogar vor dem KI-Zeitalter halt schon so diese Algorithmen, die das dann rausgerechnet haben aus verschiedenen Datensätzen. Das ist anders als das. Und dann sieht man jetzt, ja, aber das hat im klinischen Alltag keinen Mehrwert. Und ich glaube, das konsolidiert sich dann wieder zurück. Also es kann sein, dass wir dann weniger Krebsarten wieder sehen werden. Wohin der Trend aber geht, ist so die Tumoragnostik. Das bedeutet, man schaut sich zum Beispiel mit unserem Test, wir schauen uns ja nur an, was für eine Bindungsaffinität hat der Tumor gegenüber einem Medikament. Und so kann man die gruppieren. Das ist dann egal, ob der aus der Brust oder aus dem Darm oder aus dem Hirn kommt, sondern der ist affin für dieses Medikament. Und das ist mit Tumoragnostik gemeint, dass man sagt, wir denken nicht mehr so in diesen Entitäten oder in diesen organspezifischen Diagnosen und sagen, das ist Haut, das ist Lunge, sondern sagen einfach, das ist Medikament A-sensibel oder Medikament B-resistent oder so. Ja.
Nochmal jetzt ganz konkret, weil das, also ihr habt dann quasi auch Backtests gemacht, um eure These zu stützen, die dann auch quasi unterstützend waren, eure These gestützt haben. Du sagst aber auch, wir brauchen auch neue Medikamente. Also aktuell gibt es keine Medikamente auf dem Markt, die die Überlebenswahrscheinlichkeit auf 1 bringen.
Bei dieser Tumorentität weiß ich es noch nicht, aber die Hoffnung ist es auch, dass wir das mit unserem Test rausfinden. Also das ist sehr stark davon abhängig. Also wir sind, wenn wir in einem Jahr nochmal reden, kann ich es dir vielleicht sagen, ja, oder in 2 Jahren.
Wie viele mögliche Medikamente gibt es denn da, die jetzt, weil das können ja jetzt nicht hunderte sein, ne?
Das ist ein guter Punkt. Also das ist, hat natürlich dann auch logistische Limitationen. Wie viel können wir an dem Gewebe, was gewonnen wurde, überhaupt testen? Weil manchmal wird nur eine kleine Biopsie gewonnen und so weiter. Wir stützen uns sehr stark auf sehr moderne Therapieklassen. Ja, das sind sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, bei denen es wirklich nur darauf ankommt, kann der Tumor diesen Wirkstoff binden und nicht ist der Tumor abhängig von irgendeinem Signalweg, auf den das Medikament Einfluss nimmt. Und davon gibt es zwar jetzt noch relativ wenige, aber das ist der größte Hype gerade. Ja, also ich hatte vorher von dem Krebskongress gesprochen. Also es sind jetzt, glaube ich, 10 zugelassen. Und es sind aber 400, 500 in der Pipeline. Ja, das heißt, das Arsenal wird riesig groß und wir lernen durch den Test natürlich auch, ah ja, das ist immer positiv, das ist nie positiv. In Zukunft müssen wir dann auch nicht mehr immer alles testen, sondern können dann halt sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das positiv ist, ist 2%. Das heißt, wir müssen es vielleicht noch testen, aber die Inzidenz ist sehr niedrig oder es ist wirklich 0% oder es ist halt 50% und das sollte man immer testen. Ja,
Alexander, wir haben darüber gesprochen. Natürlich, ihr braucht für die Forschung Geld. Gibt es sonst noch was ihr euch wünschen würdet?
Also das ein Grund, warum ich auch hier bin, ist Awareness. Ja, also dieses Aufmerksamkeit oder Sensibilität für dieses Thema zu generieren und zu verstehen, das ist ein Thema, was ich jetzt rational nicht als Business Case darlegen kann, warum das jetzt behandelt werden muss. Ich finde das Framing immer ganz, ganz wichtig. Wenn man sich mal vorstellen würde, es sind jetzt 40 Kinder im Jahr in Deutschland und jedes Kind mit dieser Diagnose stirbt. Und um das mal auch zu sagen, Gehirntumore sind im Kindesalter die häufigste Todesursache bei Kindern in Deutschland. Das weiß auch fast niemand. Es sind halt nicht viele, aber Kinder sterben halt auch nicht häufig. Ja, also obwohl es nicht die häufigste Krebserkrankung ist, ist es die häufigste Todesursache. Aber wenn man das Framing jetzt mal so sieht, sagen wir mal 40 Kinder sind 2 Grundschulklassen. Es gäbe jetzt jedes Jahr einen Amokläufer, der an eine Grundschule geht und 2 ganze Klassen auslöscht, dann wäre der Aufschrei groß. Dann würde man sagen, wir können ja nicht auf nächstes Jahr warten, bis der wiederkommt. Ja? Der Grund, warum das nicht passiert, und deswegen ist die Awareness so wichtig, nicht mal in der Klinik sehen wir diese Kinder viel. Ja? Die gehen in die Bestrahlung, dann kriegen die Chemotherapie zu Hause, die kommen dann mit ihren Komplikationen, aber die sterben dann auch zu Hause in der Regel. Ja? Also manche sterben dann auf der Palliativstation, aber ganz viele sterben zu Hause. Die Eltern wenden sich oft natürlich dann auch der ganzen Medizin ab und sagen, ja, wir wollen nie wieder was davon hören und so. Das ist auch wirklich der größte Gamechanger in den letzten Jahren gewesen, sind die Eltern, die mit uns zusammenarbeiten über den Tod ihrer Kinder hinaus. Das sind für uns die besten, authentischsten Botschafter, die das in die Welt tragen. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Leute, wo ich auch denke, ich hätte diese Kraft nicht, wenn ich jeden Tag dann wieder mit diesem schlimmsten Ereignis meines Lebens konfrontiert werde. Aber das braucht's, ja. Also wirklich diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu sagen, obwohl es nicht viele betrifft, ist es wichtig. Und auch wenn ich keine Kinder habe, kann ich vielleicht damit empathisch sein und sagen, ja, das ist trotzdem wichtig. Und das translatiert dann ja auch meistens in die Unterstützung unserer Arbeit, sei es ideologisch oder auch durch Spenden, ja.
Ganz toll und großen Respekt, weil es ist ja gerade eher, weil du hast ja gerade erklärt, wie muss ich die richtigen Worte finden, weil es dann nur 40 sind, aber wie du es gerade erklärt hast, eigentlich ist das eine verdammt hohe Zahl. Und jetzt gibt es ja viele, die denken, oh ja, jetzt hier habe ich einen attraktiven Markt oder einen attraktiven Business Case. Es ist ja umso wichtiger, sich dann um sowas zu kümmern. Und das ist ja auch Wahnsinn, was daraus entstehen kann. Das ist ja das Tolle.
Das ist natürlich, aber auch, da sind wir auch ein bisschen in der Pflicht. Ja, wie machen wir es attraktiver für Leute, die das unterstützen? Und mit Leute meine ich dann eher so Bundesministerium, die dann Fördermittel geben. Und da positionieren wir uns ja auch nicht als, wir sind die Randgruppe mit einem adressierbaren Markt von 40 Kindern im Jahr, sondern sagen, wir haben eine Biotechnologie, die potenziell Millionen von Menschen weltweit jedes Jahr das Leben retten könnte. Fördert doch bitte diese Biotechnologie. Unser erster Use Case sind die Kinder mit Hirntumoren. So wird es geframed dann, ja. Also damit funktioniert's dann auch einigermaßen. Aber und ich kann auch weder den Fördermittelgebern noch der Pharmaindustrie da irgendwie einen großen Vorwurf machen. Ja, das sind einfach keine attraktiven Use Cases für die, so hart es vielleicht auch klingen mag, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass es unsere Stiftung zum Beispiel gibt, die einfach sich darauf fokussieren kann, egal was für äußere Einflüsse in der Politik gerade so stattfinden zum Beispiel, ja.
Jetzt muss ich mir echt den politischen Kommentar Nein, du hast gesagt, du kannst den Fördermittel-Geldgebern keinen Vorwurf machen. In gewisser Weise schon, das sage ich jetzt. Wenn man Geld für Trusted Flagger hat, dann sollte man auch Geld dafür.
Aber so funktioniert eben ja die Welt nicht, dass man sagt, das, wir haben ja so einen koordinierten, weil sonst denkt man so. Aber das ist halt auch, wenn man sich dann guckt, wie kommt es da überhaupt zu einer Entscheidung, ob was gefördert wird oder nicht. Und ich mache Ihnen auch deswegen keinen Vorwurf, weil letztendlich in Deutschland die Förderlandschaft eigentlich sehr attraktiv ist. Ja, das heißt, es gibt extrem viele Förderungen. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt zu wenig gute Ideen, ja, aber es ist dann schon so, wie werden diese Mittel verwendet, für welche Dinge werden die eingesetzt und was folgt dann auch daraus? Ja, folgt daraus jetzt nur irgendwie eine Publikation und irgendwie eine kleine neue Erkenntnis, die aber in der echten Welt keinen Impact haben wird, ja, oder gibt es wirklich diese Translation in, das ist ein Nutzen für die Community, das hat Einfluss auf irgendwelche Leitlinien oder es hat einen Impact im echten Leben, genau. Ich glaube, da muss einfach der Fokus mehr hindern.
Vielleicht noch zum Ausblick, wenn wir langsam zum Ende kommen. Was könnte denn helfen? Was könnte besser laufen? Jetzt schimpfen wir immer natürlich über die Bürokratie, das ist natürlich auch immer beliebt, aber wir haben ja das Problem in der Praxis. Also jetzt einfach mal, wenn ich mir jedes Mal überlege, wenn ich beim Arzt bin, dann muss ich mich eigentlich jedes Mal ärgern, dass ich neu hier ausfüllen, wo ich mir denke, das ist für mich nervig, das ist ja auch für die Arzthelferinnen, für die Ärzte nervig, dann muss jedes Mal hier alles, muss dann händisch gemacht werden, dann muss nochmal der Arzt das Rezept unterschreiben, dann muss nochmal ausgedruckt werden. Also ich denke mir, in diesen Zeiten, in denen wir leben, KI, Digitalisierung, das müsste, und wenn ich mir das jeden Tag in ganz Deutschland vorstelle, oder dann der Arzt, ich war jetzt bei einem anderen Arzt, dann müsste doch das alles eigentlich auch einsehbar sein. Jetzt sind wir beim Thema Datenschutz und so weiter und so fort, aber das ist doch alles ein Wahnsinn, oder? Das müsste man doch, also du hast wahrscheinlich auch mit viel Mist zu tun, wo deine Zeit könntest du sicherlich besser einsetzen.
Ich meine, ja.
Da hätten wir doch so viel Luft nach oben, oder? Bei so wichtigen Sachen, da reden wir jetzt ja nicht über
irgendwelche Sachen. Ich bin jetzt kein gesundheitspolitischer Experte, aber ich habe dazu durchaus eine Meinung. Um das kurz vorwegzunehmen, das ist genau der Grund, warum uns die Spenden so viel bringen, weil wir da unglaublich an Bürokratie sparen können. Ja, wir können die dann halt für die Dinge einsetzen, für die wir sagen, dass wir sie einsetzen und gut ist. Das ist anders, wenn ich jetzt einen Antrag schreibe bei einem Fördermittelgeber und sage, ich will in den nächsten 3 Jahren das und das und das machen und dann wird das geprüft, ein Jahr lang hin und her und so weiter und bis die Förderung kommt, habe ich längst eine andere Hypothese, weil sich die Grundlagen geändert haben. Ja, aber das ist jetzt meine Laienperspektive aus der Gesundheitspolitik, weil da bin ich tatsächlich zu wenig involviert. Aber ich habe in anderen Gesundheitssystemen gearbeitet. Ja, also zum Beispiel in Kanada eine Zeit lang gearbeitet und da gibt es das schon Jahrzehnte, dass man jeder Patient hat einen Identifier sozusagen und ich kann im System nachschauen, bei welchem Arzt war der, hat der das Rezept eingelöst, was ich ihm letztes Mal ausgestellt hat. Wann hat er es wieder eingelöst? Kann ich davon ausgehen, dass er das genommen hat und so weiter, ja? Und das ist ein wahnsinniger Effizienzgewinn und das ist
ja technisch logisch.
Schon sehr lange machbar. Du hast den Datenschutz angesprochen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da stehen wir und Deutschen uns oder die Europäer dann halt immer selbst im Weg, dass man halt sagt, der Patient wäre eigentlich mit allem einverstanden. Du als Patient auch sagst, ich will ja lieber diesen Murks nicht nochmal ausfüllen. Ihr habt doch meine Einwilligung, alles weiterzugeben und so weiter. Aber es wird halt nicht gemacht. Ja? Also ich habe zum Beispiel zu wenig Ahnung von der digitalen Patientenakte, was das wirklich ist und wie das umgesetzt wird gerade. Aber klar ist das eigentlich schon die Idee dahinter, auch diese Redundanzen zu vermeiden, dass jeder jetzt irgendwie, ach, mein Fuß tut weh, dann gehe ich jetzt mal zum Orthopäden, aber ich habe gar keinen Hausarzt und so weiter. Ja, und da, glaube ich, können wir uns alle auch immer ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Aber das System ist halt auch so, ja, dass ich halt denke, naja, gut, ich habe jetzt ein bisschen rumgegoogelt, ich glaube, ich habe was Neurologisches, jetzt gehe ich mal zum Neurologen. Und die Neurologen sind halt völlig überlaufen und haben Wartezeiten von 8 Wochen. Und die Patienten, die es wirklich bräuchten, kommen da nicht mehr rein. Also das heißt, da ist sehr viel Potenzial in Effizienzsteigerung und Sinnhaftigkeit. Und ich hoffe, dass es kommt. Also ich glaube, ich bin da schon noch leicht optimistisch zu denken.
Dass wir das noch erleben,
dass wir so von diesen Patienten-Papierakten irgendwann wegkommen und genau das trotzdem auch aus Datenschutzgründen irgendwie sauber hinbekommen. Aber
eine Frage interessiert mich noch. Wann wurde Krebs eigentlich entdeckt? Ich hätte es geschätzt vielleicht vor, weiß nicht, 150, 200 Jahren, aber wahrscheinlich
ist es so. Das ist halt immer die Frage, was heißt entdeckt. Also es gibt ein sehr gutes Buch, was ich empfehlen kann, auch für Leute, die sich jetzt medizinisch nicht bewandert sind, aber sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Der König aller Krankheiten heißt es. Da geht es um Krebs, die Entdeckung, die Entstehung, auch das eigentlich viel von dem, was ich heute erzählt habe, wie sind die Therapien entstanden und so weiter. Ich glaube, da drin steht was von vor 3000 Jahren hat man jetzt die ersten schriftlichen Überlieferungen gefunden, wo halt von einer Krebserkrankung offensichtlich die Rede war.
Das hat man damals auch schon so gekannt. Ich dachte, dass das vielleicht lange halt irgendwie...
Genau, man hat es halt nicht, was heißt gekannt, ja, also man hat es halt beschrieben, man hat halt gesagt, okay, da ist eine Frau, die hat eine Ulzeration an der Brust und es hört nicht auf zu wachsen und unsere Heilmethoden helfen nicht. Und solche Überlieferungen gibt es relativ, also okay, so vereinzelt welche. Dann schließt man natürlich zurück, ja, okay, das sind so die Beschreibungen von Krebs. Aber wir haben das heute auch schon mehrfach angesprochen, Krebs ist so eine Erkrankung des Alters. Früher hatten die Menschen eine sehr viel kürzere Lebenserwartung. Es war bestimmt auch sehr viel weniger prävalent. Gerade in so Zeiten, wo es sehr viel häufigere Todesursachen gab. Und bei den Kindern, wenn jetzt so ein Kind einen Hirntumor hat und man hätte die moderne Medizin nicht, dann würde man es wahrscheinlich nie rausfinden. Das Kind hat dann wahrscheinlich irgendwann einen epileptischen Anfall und stirbt und man denkt so, ja, keine Ahnung, was mit dem Kind war. Das heißt, diese Verbesserung der Diagnostik führt natürlich auch zu einer häufigeren Diagnosestellung.
Und eine Frage brennt mir noch auf den Nägeln zum Thema einfacher machen, besser machen. Das ist wahrscheinlich sehr einfach gedacht, aber manchmal sind die einfachen Überlegungen vielleicht gar nicht so blöd. Jetzt haben wir über die Diagnostik gesprochen und über die Prävention vor allem. Jetzt ist natürlich klar, dass wir nicht jeden alle 3 Monate ins MRT oder sonst was schicken können. Aber gibt es nicht irgendwas, wo man sagen kann, wenn da was schiefläuft, ich sage jetzt mal frei raus, ich schicke jeden in Deutschland einmal im Jahr zum Blut abnehmen. Mhm. Und dann, wenn ich da nichts finde, dann ist auch alles in Ordnung. Beziehungsweise wenn das auffällig ist, dann ist es vielleicht nicht so gut. Gibt es sowas nicht?
Es gibt total viele Präventionsprogramme. Da ist man natürlich davon abhängig, dass die Patienten es wahrnehmen, also dass auch Leute, die nicht gerne zum Arzt gehen, dann sich doch aufraffen und sagen, und ich schaue dich zwar an, aber ich bin genauso schlimm, ja, also ich gehe auch nicht gerne zum Arzt. So ein klassisches Programm ist, ich glaube, mit 35 oder mit 30 kriegt man von der Kasse so eine Präventions- und Gesundheitscheck.
Das habe ich dieses Jahr gemacht.
Genau, da wird zum Beispiel einfach geguckt, hast du einen sehr hohen Cholesterinspiegel und du weißt es nicht? Hast du einen sehr hohen Blutdruck und du weißt es nicht? So Dinge, die, wenn wir sie jetzt nicht erkennen, in 20 Jahren richtig krasse Probleme machen. Mhm. Genau, das heißt, es gibt sehr viel Präventionsprogramme, aber das hatte ich auch schon so angedeutet, bei der Prävention muss man immer Nutzen und Kosten und so weiter auch abwiegen. Das vielleicht noch kleine Anekdote aus der Kinderheilkunde auch. Es gab mal ein Präventionsprogramm für Neuroblastome, das sind auch bösartige Tumore bei Kindern. Da gab es einen Test, um das im Urin rauszufinden. Da hat man so einen Metaboliten bestimmt, den der Tumor macht. Und dann hat man ganz viele Neuroblastome gefunden, die man auch hart therapiert hat. Das ist ein sehr aggressiver Tumor eigentlich. Mhm. Dann hat man aber irgendwann gemerkt, naja, ein Teil dieser Patienten hat eine spontane Regression. Das heißt, wenn wir gar nichts gemacht hätten, wäre der Tumor wieder verschwunden. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also sowas gibt es nicht häufig bei Krebsarten, aber da war das so. Und dann hat man auch gesagt, naja, diese Prävention macht bei vielen Patienten, führt es zu mehr Schaden, weil wir die jetzt operieren, chemotherapieren und so weiter und das bräuchte es vielleicht gar nicht, ja. Und also das ist bei der Prävention, das ist wirklich ein schmaler Grat zwischen das nützt was und das ist das bringt nichts, ja.
Ich bin sehr froh, dass wir das Gespräch heute geführt haben. Naja, wir haben das immer gesagt, dass wir auch mal mit Menschen sprechen wollen, die was Sinnvolles machen.
Und die Ahnung von dem Thema haben.
Einmal das. Und nicht immer nur über Politik und über Aktien sprechen wollen. Und mir hat es eine große, große Freude gemacht. Ich muss mich jetzt aber noch kurz rechtfertigen. nein, es ist so, ich habe... Nein, ja,
ich verstehe das.
Das hat eigentlich auch einen tiefersinnigen Grund. Ich habe in meinem Leben auch mehrere Menschen in meinem näheren Umfeld an Krebs verloren. Und das ist jetzt alles sehr anekdotisch. Aber nach der Diagnose war das Leben von den Menschen und von unserem vom Umfeld immer schlechter.
Ja, ja. Und ich kann das total verstehen. Es gibt viele Gründe, warum man nicht gerne zum Arzt geht, glaube ich. Und das ist auch ein sehr guter Grund, genau. Ich glaube, also ich meine, ich für mich rationalisiere das ja auch immer so hin. Mir geht's sehr gut und ich brauche nicht zum Arzt gehen. Vielleicht nur eine interessante Statistik. Verheiratete Männer leben länger, weil meine Frau hat mich dann auch letztens mal zum Hautarzt geschickt, als ich ihr gesagt habe,
meine auch,
ich weiß nicht, was das ist. Und ich hätte aber nie im Leben selbst einen Termin ausgemacht, wenn sie mich nicht dazu gedrängt hätte. Und es war dann auch nichts, aber da habe ich mir nur gedacht, ich verlasse mich auf sie, dass sie das regelt für mich. Also.
Seitdem er seinen Ring trägt, jede Woche beim Arzt.
Ja, ja, genau.
Ja, ich bin dann auch so. Hier Vorsorgeuntersuchung und Hautkrebs. Da habe ich auch gleich reingedrückt bekommen. Ja, ja.
Das kann man mitnehmen aus dem Gespräch. Ja,
war aber alles in Ordnung. Nur mein Cholesterin ist zu hoch. LDL. Aber gut.
Leute, geht zur Vorsorge.
Sonst ist alles in Ordnung.
Geht zur Vorsorge, sagen wir zwei, die auch nicht
dort sind. Ja,
ich war sehr artig. Ich war davor aber auch lange nicht.
Kann's empfehlen.
Alexander, herzlichen Dank dir und wirklich größten Respekt, Hut ab. Ganz toll, was du machst.
Vielen Dank.
Und danke euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Wie gesagt, mehr Informationen, Spendeninformationen und Co. findet ihr alles unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Danke dir, danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins. Volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf TradeGate.direct.